Elementar, der Healthy Living Podcast von LifeLight. Der Podcast für deine Energie, Intuition, Gesundheit, Supplements und ein modernes Leben. Mit Gabriele Plätzer und Peter Zeitelhofer. Jeden zweiten Mittwoch neu und überall, wo es Podcasts gibt.
Hormone, Gesundheit und Lebensqualität. Die Wechseljahre der Frau. Mit dem Nuklearmediziner Professor Dr. Thomas Grössin.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Elementar, dem LifeLight-Podcast für Healthy Living von und mit
Gabriele Plätzer
und mir Peter Zeitelhofer. Gabriele, heute eine besondere Folge. Ich freue mich sehr, wir haben eine Doppelfolge, die wir heute aufnehmen. In dieser Woche und dann in zwei Wochen kommt die nächste Ausgabe und zwar zu einem Thema, aber der Blickpunkt liegt auf den Damen und dann auf uns Herren.
Genau. Wir haben heute einen besonderen Gast, nämlich den Nuklearmediziner und Facharzt für Schilddrüsendiagnostik. War das richtig?
Ja. Nicht ganz. Ja, höflichkeitshalber war es halt richtig, ja.
Du wirst es dann später noch vertiefen.
100%, ja.
Genau, und es wird in der ersten Folge von diesem Doppelpodcast um die Wechseljahre der Frauen und Frauengesundheit gehen und im zweiten Teil bist du dann gefragt, Peter.
Da geht es dann um die etwas weniger bekannten Wechseljahre der Herren, aber die gibt es auch. Wir haben im Vorgespräch ein bisschen kurz darüber gesprochen. Ich finde es wahnsinnig interessant, was da auf uns zukommt. Ich habe kurz die Ehre, unseren Gast Dr. Thomas Grössin vorzustellen. Er ist eben Facharzt für Nuklearmedizin, Gesundheitsmanager und Professor für Gesundheitsmanagement. Nach seiner wissenschaftlichen Zeit an der Charité in Berlin leitete er medizinische Einrichtungen in Deutschland und Österreich. Heute verbindet er in seiner Salzburger Ordination moderne Nuklearmedizin, KI-gestützte Diagnostik und patientenzentrierte Betreuung. Herzlich willkommen beim Elementar-Podcast.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, wunderbar. Das ist eine tolle Folge für mich. Ich bin ein bisschen heute nicht im Lead, sondern du und ich kann mich ein bisschen zurücklehnen und zuhören.
Du kannst dich zurücklehnen.
Wird nicht ganz so sein.
Genau, du darfst dann für die Männer auch die richtigen Fragen stellen, auch in dieser Folge. Wir haben uns ja schon im Vorfeld verständigt, dass es heute eher um die Wechseljahre der Frau geht oder um die Hormone. Hauptsächlich. Und da freue ich mich schon auf den Themenblock 1. Da wird es gehen um Hitzewallungen und um Schwitzen, um Thermoregulation. Sie haben mich ja schon ein bisschen gebrieft. Was ist denn da das Wesentliche? Warum gibt es Frauen, die mehr darunter leiden und manche weniger?
Ja, das ist ein interessantes Phänomen, das mir auch immer wieder in meiner Schilddrüsenordination in Salzburg begegnet. Wenn man sich mir näher damit dem Thema befasst, sprechen wir eigentlich über das Hormon Östrogen. Das Hormon Östrogen besteht eigentlich wie alle männlichen und weiblichen Sexualhormone eigentlich aus Cholesterin. Also das Cholesterin ist eigentlich das Grundgerüst. Und das Östrogen wird letzten Endes in den Eizellen gebildet, in den Oozyten. Und mit Dauer des Lebenszyklus dieser einmalig angelegten Eizellen wird weniger Östrogen produziert. Östrogen hat also eine ganz wesentliche Funktion. Es gibt eine Struktur im Gehirn, die nennt sich Hypothalamus und dort passiert die Wärmeregulation. Und das Östrogen, also diese Körper aus C27 Kohlenstoffatomen, die da modifiziert werden, stabilisiert diese Thermoregulation im Hypothalamus. Und wenn der Östrogenspiegel sinkt, dann passiert Folgendes, dann glaubt der Körper, dass die Temperatur ein wenig außer Rand und Band gelaufen ist. Mit der Folge, dass die Gefäße dilatieren, dass die Gefäße sich weitstellen und in dem Moment, wenn mehr Blut durch die äußeren peripheren Gefäße fließt, dann entsteht die sogenannte Hitzewallung, dann fängt man an zu schwitzen. Das ist also eigentlich im Wesentlichen die Ursache für die Hitzewallung, die man bei dem Klimakterium der Frau entsprechend dann immer wieder als Symptome dann auch mit behandeln muss.
Jetzt gibt es Frauen, die darunter mehr leiden, andere gar nicht. Wo liegt da der Ursprung?
Ja, das ist ähnlich wie bei dem Schmerzempfinden. Das hat natürlich immer letztendlich auch eine individuelle Ebene. Jede Frau oder jeder Mann, jeder Mensch empfindet Schmerzen sehr unterschiedlich. Das ist in Kulturkreisen sicherlich ganz festgelegt. Letzten Endes ist das Schmerzempfinden bei der Frau, auch das Schmerzgedächtnis natürlich aufgrund der Mutterschaft ein gänzlich anderes. Und da gibt es jetzt keinen physiologischen Mechanismus. Natürlich, die Höhe des Östrogenspiegels führt dazu, entsprechend, ob diese Hirnstruktur im Hypothalamus entsprechend dann angesprochen wird von diesem Östrogenmangel. Und klar ist, je stärker der Östrogenspiegel absinkt, desto stärker werden auch diese Hitzeballungen sein. Mhm. Und wir haben ja nicht einen linearen Abstieg von Östrogen, sondern der ist ja sehr individuell. Und je nach Individualität der Frauen führt es dann zu unterschiedlichen Ausprägungen der Hitzeballungen.
Jetzt ist es ja so, dass nicht nur das Hormon Östrogen sozusagen eine Rolle spielt, sondern auch noch zwei wesentliche andere Hormone. Wie hängen die damit zusammen?
Naja, es ist eine Vielzahl von Hormonen, die eine Rolle spielen. Also so wie Männer letzten Endes auch Östrogen im Körper sehr wichtig, richtigerweise haben, gibt es natürlich auch das Progesteron. Es gibt eine Vielzahl von Gelbkörperhormonen, kann man nennen, etc. Also diese Hormone spielen alle eine Rolle. Und diese Dysbalance, die sich letzten Endes eigentlich auch mit dem Verlust der Fertilität, der Fruchtbarkeit einhergeht, letzten Endes auch, wenn diese fruchtbare Phase auch letzten Endes durch einen deutlichen Rückgang von gesunden, intakten Eizellen eben halt auch das Klimakterium mit auslöst, dann kann man nicht von einem einzelnen Hormon sprechen. Sondern das sind sehr komplexe Systeme, die im Körper da eine Rolle spielen. Aber das Östrogen ist letzten Endes das Haupttriggerhormon, das zu diesen klassischen Beschwerden eben halt, die sich dann als Hitzeballung ausdrücken, dann entsprechend auch da den Weg bahnt.
Mhm. Warum ist es eigentlich so, dass diese Hormonschwankungen so stark auf unser Wohlbefinden einwirken? Was ist da der Grund dahinter? Weil ich habe immer das Gefühl, beim Körper hat ja alles irgendeinen Sinn.
Ja, unser ganzer Lebensrhythmus ist ja letzten Endes ein Rhythmus, der aus einem ganz anderen Habitat stammt. Also wir sind ja nicht evolutionär in einer Umwelt groß geworden mit künstlichen Lichtquellen. Und wir nehmen einfach mal nur den Blauanteil beispielsweise im künstlichen Licht, der sofort den Schlaf-Wach-Rhythmus verändert. Das ist ein Thema. Dann haben wir natürlich das Thema, dass bestimmte Stresshormone vom Körper einen bestimmten Peak-Level haben. Nehmen wir mal das Cortisol, das Stresshormon par excellence. Da hat man morgens sehr früh einfach einen Peak. Und in dem Moment, wo wir letzten Endes in eine ganz andere zivilisatorische Kulturumgebung eingetreten sind, mit einem ganz anderen Schlaf-Wach-Rhythmus, wo wir Frauen, Männer haben, die im Schichtdienst arbeiten, wo viele andere äußere Impulse, Trigger, exogene Faktoren auf einmal unseren natürlichen Hormonspiegelrhythmus außer Kraft setzen, da befinden wir uns in einer Dysbalance. Ja, also ich schlafe beispielsweise seit vielen Jahren immer ohne Vorhängen. Das heißt sozusagen, ich passe mich eigentlich dem Licht an, und zwar dem jahreszeitlichen Licht. Das hat Vor- und Nachteile. Im Winter wird man früher müde, aber im Sommer hat es den Vorteil, dass man eben halt doch mit den Vögeln morgens aufwacht und diese berühmte blaue Stunde, das ist dieser erste stille Moment, wo wirklich die Natur morgens erwacht. Wenn man die dann durch das Fenster im Schlafzimmer erleben kann, dann ist das schon ein sehr schöner Moment.
Aber ist das so ein erster Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das zu machen? Ist das etwas, was generell gut wäre für die Menschen, eben nicht die künstliche Dunkelheit hereinzuholen, sondern wirklich ein bisschen mehr mit dem Tageslicht, mit der Natur aufzustehen und ins Bett zu gehen?
Ja, es gibt ja den Begriff der Lichtverschmutzung. Diese Lichtverschmutzung hat absolute Konsequenzen, also auch für viele Insekten. Wir kennen das Thema, wenn wir abends durch die Straßen gehen und es gibt eine Nachtbeleuchtung mit den Laternen, dass viele Käfer, viele Insekten, viele Nachtfalter von diesem Kunstlicht angezogen werden. Und das ist genau das Problem, dass wir bestimmte Impulse, bestimmte Takte eigentlich über unsere Zivilisation bekommen, über unsere Kultur, die diesen natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus eben halt auch maximal auch beeinflusst. Und wir sind ja eine schlaflose Gesellschaft. Ja, die schlaflose Gesellschaft hat eben halt auch viel mit Licht zu tun und mit Lichtverschmutzung zu tun. Und dass unser normaler hormoneller Kreislauf, der ja auch den Jahreszeiten abhängig ist, also wir haben ja Stimmungsschwankungen, die natürlich im Winter hin andere sind, Stichwort lichtabhängige Depressionen, als im Sommer oder im Frühjahr, wenn also das ganze Leben erwacht. Also es hat schon maßgeblichen Einfluss.
Mhm. Wir sind jetzt schon angekommen in der sogenannten Chronobiologie. Was kann man denn tun, um besser zu schlafen?
Interessante Frage.
Also, jetzt muss ich mitschreiben.
Männer haben das Problem, dass sie, oder sagen wir mal, Männer wie Frauen neigen zu Schlafpositionen, die nicht unbedingt, sagen wir mal, der Tiefe des Schlafs förderlich sind. Manche haben eine embryonale Schlafhaltung, liegen auf der Seite, da wird die Halswirbelsäule entsprechend dann beeinflusst. Andere liegen auf dem Rücken, mit dem Hals auf einer Nackenrolle, aber die beste Schlafposition ist die, während man auf dem Bauch liegt.
Ah,
das muss man sagen.
Ja? Dem habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Ja, genau. Also ja, das ist wirklich die Bauchlage.
Die wenigsten Menschen liegen ja am Bauch beim Schlafen.
Ja, also wir wissen, dass beim akuten Lungenversagen, da gibt es eine Behandlungsmethode, das ist die sogenannte extrakorporale Membranoxygenierung. Das klingt nur kompliziert. Extrakorporal heißt, dass die Lunge außerhalb des Körpers sich befindet und da werden die Patienten in Bauchlage beatmet, weil dann im Grunde um der Sauerstoff austauscht und darum geht es ja. Es geht ja um die VO2-Kapazität, also um die Sauerstoffaufnahme am besten in der Bauchlage ist. Und deshalb empfehle ich beispielsweise, wenn Patienten zu mir in die Ordination kommen und sagen, sie haben Schlafstörungen, dann mache ich erstmal eine Schlafanamnese, frage nach den Vorhängen, frage nach dem geöffneten Fenster, frage nach der Schlafposition, frage, ob der oder die Partnerin schnarcht. Das ist auch ein großes Problem, also Schlafapnoe. Und dann empfehle ich meistens, probieren Sie es mal in der Bauchlage. Und dann sagen meistens viele, naja, es ist schwierig. Und ich sage, entweder Sie wollen gut schlafen oder Sie wollen so weiter liegen.
Ja, ein großes Thema ist ja die Schlafhygiene.
Ja. Schläfst du gut, Gabriele?
Ich schlafe gut und bei mir ist auch relativ wurscht, wie ich schlafe und ob das Fenster offen oder so ist. Das wahrscheinlich hängt da damit zusammen, was man tagsüber bewältigen muss oder bewältigt ja, oder wie früh man schlafen geht.
Man liest ja immer wieder, dass wir gegen unsere innere Uhr schlafen.
Ja.
Ja? Jetzt verstehe ich eine Sache nicht. Der Mensch ist doch so ein anpassungsfähiges Tier.
Ja.
Warum hat sich der Schlaf oder die Schlafbedürfnis nicht angepasst an unser heutiges Leben?
Naja, das hat was mit der Evolution zu tun. Und man weiß mittlerweile aus der sogenannten Epigenetik oder Epigenetik, dass Umweltfaktoren letzten Endes auch unser Erbsystem, also DNA, beeinflussen. Das weiß man gerade beispielsweise bei Traumapatienten. Wir haben noch nicht die Zeit gehabt, uns evolutionär an die moderne Welt zu gewöhnen. Wir sind ja auch nicht fürs Autofahren gemacht. Und wir sind auch nicht für Häuser mit Kunstlicht gemacht. Und bis der Mensch letzten Endes darauf reagiert, werden noch viele Jahrtausende, wenn er denn überlebt, vergehen. Aber es gibt zwei interessante Entwicklungen. Zum einen hat sich infolge der doch ausufernden Bildschirmzeiten vor Computern oder vor Tablets oder vor Handys, hat sich der Augapfel verändert. Ja, das heißt, es gibt einen klaren Nachweis, dass die Kurzsichtigkeit zugenommen hat. Und das ist auch ein Beweis für Epigenetik, dass also Umweltfaktoren in der Tat die Morphologie, also die Form des Augapfels, entsprechend verändern. Man hat das vor vielen Jahren ja, wenn man Darwin richtig verstanden hat, gab es ja die eine Schule des Lamarckismus, dass der Hals der Giraffe deshalb so lang ist, weil die Blätter so hoch hängen. Und man hat ja ganz vehement, dogmatisch, ideologisch verneint, dass irgendwelche Umweltfaktoren einen Einfluss auf unsere Genetik haben. Und das ist das eine Beispiel. Und das zweite, dass sich auch die Körperform beispielsweise bei Frauen wieder mittlerweile verändert. Da gibt es auch eine Veränderung in der Proportion, was letzten Endes auch durch Umweltbedingungen, Umweltfaktoren ausgelöst ist.
Würde jetzt bei der Kurzsichtigkeit bedeuten, dass zumindest unsere, nicht so sehr deine, aber unsere Enkelkinder jetzt alle eher kurzsichtig auf die Welt kommen, oder?
Naja, kurzsichtig bedeutet, also ich habe eine Gleitsichtbrille, ja, das ist so gut wie Sie schlafen, ich mit meiner präsenilen Bettflucht, das ist, das kann es bedeuten. Also es gibt Kulturvölker beispielsweise im asiatischen Raum, die haben alle einen veränderten Augapfel. Wenn Sie da mit dem Taxi fahren wollen, sollten Sie schon darauf achten, dass der Taxifahrer bebrillt ist.
Und das wird tatsächlich weitergegeben von einer Generation zur nächsten schon in der
Evolution?
Ja, das ist eine interessante Frage, ob das dann fixiert wird oder ob das letzten Endes so eine Wechselwirkung zwischen der Umwelt und der Genetik ist. Da bin ich jetzt nicht so tief in den Studien drin. Man kann davon ausgehen, dass sich nach relativ kurzer Zeit, also bei ständigen Tablet oder Handy sehen, dass der Augapfel dann sehr schnell sich anders formt. Ja, aber da bin ich in der Tat in den Publikationen momentan nicht so tief drin.
Das heißt,
aber
wir haben eine Hausübung bis zum nächsten Mal.
Absolut. Weniger Bildschirmzeit.
Ja. Auf wie viele Stunden kommst du?
Boah, vieles. Ich bin ein voll digitalisierter Mensch, Katastrophe. Ja. Privat weniger als beruflich, eindeutig. Ja. Ich würde gern off-topic jetzt was fragen zu dieser Evolution, weil das interessiert mich sehr. Und dann kommen wir wieder zurück zum Thema. Aber heißt das eigentlich, dass bisher in der Evolution der Menschen die Veränderung des Menschen im Alltag so langsam passiert ist, dass die Evolution mitgekommen ist und jetzt plötzlich in dieser Moderne, wo wir uns befinden, wo wir uns überschlagen, was die Neuigkeiten betrifft, sind wir das erste Mal so schnell unterwegs, dass die Evolution nicht mitkommt?
Das ist eine sehr spannende, fast philosophische Frage, die Sie da stellen. Die kann ich jetzt, versuche ich mal jetzt ein wenig zu umkreisen. Wir unterscheiden uns jetzt nicht im Wesentlichen von den Vorfahren vor 2.000, 3.000 Jahren. Also wenn wir uns mit Menschen treffen würden aus vorherigen Zeiten, 2.000, 3.000, 4.000 Jahre, wir sind denen nicht intelligenter, wir sind denen nicht überlegen. Was ein tatsächlich messbarer Faktor ist, ist das Längenwachstum. Ja, also die Menschen sind größer geworden, viel, viel größer. Also wer in Museen beispielsweise geht und legt sich in die Betten aus dem 16. oder 17. Jahrhundert, der stellt fest, dass das Längenwachstum im Grunde genommen ja doch uns maßgeblich in die 2-Meter-Höhe getrieben hat. Und das hat ganz viel mit Nahrungsmitteln zu tun. Man kennt das bei den Bienen vom Gelée Royal. Jede Biene kann eine Königin werden. Ja, muss nur sozusagen den richtigen Zucker bekommen. Und so weiß man, dass mittlerweile Proteine letzten Endes und auch diese Überalimentation mit Nährstoffen eben halt auch massiv zum Längenwachstum beigetragen hat.
Jede Biene kann eine Königin werden, das ist ein toller Slogan.
Weißt du, dass ich wahnsinnig lange gebraucht habe, um das zu verstehen?
Dass jede Biene Königin werden.
Ich glaube, also, das ist tatsächlich so. Ich habe mir das oft gefragt, nämlich wie wird die Königin ausgewählt? Ja. Wie sieht der Imker, dass es die Königin ist und so weiter? Und dann bin ich drauf gekommen, dass die nicht als Königin geboren wird.
Ja, sehr spannend. Mehr Zucker. Ja. Du bist es. Genau. Ich sehe schon, wir kämen vom 100. ins 1000. Ich würde gerne zum Themenblock Depression übergehen. Viele Frauen sind ja auch im Wechsel von Stimmungsschwankungen betroffen. Wie kann man Stimmungsschwankungen begegnen?
Ja, mit viel Schokolade.
Da bin ich dabei.
Gab es noch einen Film, Bridget Jones?
Ja.
Die hat das ja massiv damit bekämpft. Also vor kurzem gab es einen ganz interessanten Fachartikel beziehungsweise eine Pressemeldung der psychiatrischen Gesellschaft aus Deutschland, die gesagt hat, dass bestimmte Antidepressiva, sogenannte trizyklische Antidepressiva, eigentlich nicht mehr Mittel der ersten Wahl sein sollten. Man unterscheidet ja zwischen endogenen und exogenen Depressionen. Also endogen bedeutet Depressionen, die durch den Stoffwechsel bedingt sein können. Das kann beispielsweise auch eine Schilddrüsenunterfunktion, eine Hypothyreose sein. Es kann aber auch ein Hormonmangel sein. Und Sie haben ja gefragt, wie begegnet man der Depression? Und ja, da ist was dran mit Schokolade beispielsweise, aber auch wir, Sie kommen ja aus der Steppe, wir sind ja Läufer. Und Sport beispielsweise ist wunderbar antidepressiv.
Sport und Schokolade.
Sport und Schokolade.
Ja, okay.
Ja, aber auch mit Lichttherapie. Mhm. Und darauf wollte ich gerade hinaus. Also die Fachgesellschaft, die neulich gesagt hat, Lichttherapie sollte eingesetzt werden, Volllichtspektrum. Das ist antidepressiv. Und wir kennen das aus den nordischen Ländern, von den nordischen Völkern und von den mediterranen Völkern aus dem Süden. Die Depression hat was mit Licht, mit Lichtmangel und auch mit Jahreszeiten zu tun. Und jeder, der sich mal unter oder vor so eine Volllichtlampe gesetzt hat, nach 15 Minuten, der merkt, er kriegt gute Laune.
Mhm. Tatsächlich.
Ja, das ist im Grunde viel besser, als dass man sich damit Antidepressiva, die direkt in den Hirnstoffwechsel eingreifen, sage ich mal, vollpumpt. Und natürlich letzten Endes neben der Bewegung, neben der Ernährung, neben dem Sport, im Grunde genommen letzten Endes führt auch eher Fasten, also eher ein Mangel an Nahrung auch zu einer deutlich verbesserten Stimmung.
Mhm. Widerspricht es dann der Schokolade dann doch ein bisschen?
Ja, das geht ja sofort in den Kopf rein, Schokolade.
Aber warum ist es nicht viel verbreiteter, so eine Lichttherapie?
Das ist schon vor vielen Jahren publiziert worden. Nicht alles, was bekannt ist, wird auch erkannt. Ja. Und wir kennen das ja vom sogenannten Manager-Magengeschwür. Da hat man immer gesagt, Manager kriegen Magengeschwür. Und dann hat man so ein Bakterium gefunden, Helicobacter pylori. Und dann hat man festgestellt, Mensch, das löst ja das Managergeschwür, das Magengeschwür aus. Und dann hat man das mit Antibiotika und mit Säureblockern behandelt. Es hat einfach viele Jahre gedauert. Die Publikation, dass Licht bei Depressionen helfen kann, die ist schon meiner Kenntnis nach vor 20 Jahren schon publiziert worden.
Interessant. Jetzt würde ich gerne noch kurz im Namen meiner Hörerinnen fragen, wie ist es denn mit der Knochengesundheit in den Wechseljahren? Wie muss man vorbeugen? Was muss man befürchten?
Ja, befürchten muss man gar nichts, aber vorbeugen sollte man schon. Licht ist wiederum ein Trigger von der Historie der Vitamine, ist das Vitamin D aus Versehen in die Vitaminklassifikation geraten. Tatsächlich ist es aber ein Hormon, das ganz wesentlich in Knochenstoffwechsel eingreift und es wird durch Licht entsprechend aktiviert. Ja, also Sonne letzten Endes führt zu guter Knochendichte und führt auch dazu, dass letzten Endes die knochenbildenden Zellen, das sind die Osteoblasten, also das sind die, wenn man so will, die Bauträger, und die Osteoklasten, das sind die Klauen. Die Klauen das Kalzium aus den Knochen raus. Die reagieren eben halt auch auf Östrogen. Mhm. Ja, haben sie zu wenig Östrogen, dann wird vermehrt entsprechend Knochengewebe abgebaut. Also die Osteoklasten werden aktiviert. Hebt sich der Östrogenspiegel, dann werden die Osteoblasten, also die Bauträger, aktiviert. So, und das Licht führt immer halt dazu, dass man gerade im Sommer dann Licht tanken muss. Und die Rachitis ist ja auch eine Form von einem Knochenwechselerkrankung. Das hat man früher englische Krankheit genannt. Da hatten die Kinder so eine Trichterbrust, weil sie auch nicht entsprechend dem Licht ausgesetzt waren. Meine Mutter hat uns immer noch, ich bin in der Nähe von Hannover am Dorf groß geworden, war von der Höhlensonne gesetzt und hat das Geschichten erzählt. Mhm. Also Lebertran und Höhlensonne.
Oh mein Gott.
Und die Höhlensonne hat aber dazu geführt, letztendlich, dass man im Grunde im Winter letztendlich auch Vitamin D produzieren konnte.
Ich bin ein Mann der Praxis. Ja? Ja. Das heißt, mir genügt diese Antwort noch nicht ganz. Ich würde gern wissen, die letzte, eben wann man was machen soll. Gehen wir doch einmal ein bisschen so einen Fahrplan vor. Wenn jetzt jemand vorsorgen soll gegen die Osteoporose, eben gegen Vitamin-D-Mangel und so weiter. Ab wann soll man welche Untersuchungen machen, was soll man machen und dem entgegenwirken? Weil Sie haben gesagt, Angst braucht man nicht haben, aber tun muss man was.
Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Also der Fahrplan bedeutet im Grunde, dass man sich sicherlich mit Milchprodukten vernünftig ernähren muss. Man muss darauf achten, dass der Kalziumspiegel ausgeglichen ist. Und es gibt einen ganz einfachen Satz, das Weiche bestimmt das Harte.
Und das Weiche bestimmt das Harte.
Das Weiche bestimmt das Harte. Das heißt, der Muskel, der beansprucht wird, zieht an unserem Skelettsystem. Und in dem Moment, wenn dort Zugkräfte auf dem Knochen wirken, erhöht sich die Knochendichte. Das heißt, wir haben ja alle ein Problem im Alter, dass wir letzten Endes mit den Augen, mit den Ohren, mit dem Geschmack, aber auch mit der Stabilität unseres muskuloskeletalen Systems im Grunde genommen sturzgefährdet sind. Das heißt, man muss ab einem bestimmten Alter muss man sehen, dass man bestimmte Muskelgruppen trainiert, die den Halteapparat entsprechend dann auch ganz wesentlich beeinflussen oder die Haltung beeinflussen. Und je mehr man letzten Endes wirklich Kraftsport gezielt macht, desto besser ist es letzten Endes auch für die Knochendichte.
Also im Prinzip schon wieder Sport.
Schon wieder Sport, ja, ganz genau.
Wir kommen immer wieder darauf zurück.
Ja. Ja. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, gibt es auch eine E-Mail-Adresse, damit sie sich an Sie wenden können. Ich habe mir gemerkt, das wäre ordination@schilddrüsen-medizin-salzburg.
Ich kenne meine eigene E-Mail-Adresse noch nicht. Das ist ein Hänger. Das schneiden wir aber bitte nicht raus.
ordination@schilddrüsen-medizin-salzburg.at.
Ja, genau. Sag's nochmal, ich hab reingesprochen.
Du hast reingesprochen. Ja. Die E-Mail-Adresse lautet ordination@schilddrüsen-medizin-salzburg.at. Da kann man Herrn Dr. Christine erreichen. Ich habe schon wieder einen Hänger.
Das macht nichts. Ich bin nicht da für dich. Ich würde es trotzdem gerne noch Ernährung, Stoffwechsel und Durst. Da. Das ist noch so ein Stichpunkt für mich. Ich bin zwar jetzt erst in der nächsten Folge mit Ihnen der für die Zuhörer spricht. Aber
Männer müssen trotzdem auch trinken.
Ja? Genau, ich habe trotzdem großes Interesse an dem Thema. Warum verändert sich der ganze Stoffwechsel so? Und warum nimmt man trotzdem später im Leben schneller zu, obwohl man vielleicht an der Ernährung überhaupt nichts umstellt?
Ja, wir sind alle nicht mehr so aktiv. Das eine ist, wir haben bestimmte Lebenszyklen, in denen wir sehr sportlich aktiv sind. Das beginnt mit der Pubertät, wo wir dann in Sportvereine hineingehen. Dann studieren wir, dann hängt es davon ab, haben wir eine sitzende Tätigkeit, haben wir eine stehende Tätigkeit, bewegen wir uns. Dann lässt auch viel an Motivation nach. Das heißt im Grunde, wir werden einfach träger. Trägheit hat auch sicherlich was mit Lebensumständen, mit Ernährung zu tun, ganz, ganz im Wesentlichen. Und wir brauchen einfach weniger Energie. Also unsere Zellen regenerieren sich ja alle 7 Jahre. Und wir sind also alle 7 Jahre nur noch die Kopie der Kopie. Und damit schleichen sich ja auch bestimmte Ablesefehler ein. Deshalb treten ja auch in bestimmten Lebensdekaden ab 60, 70, 80, 90 bestimmte Erkrankungen häufiger auf, weil wir einfach nicht mal ganz so gut in unseren Zellstrukturen sind. So, das ist das eine. Das zweite ist, wir müssen natürlich darauf achten, dass wir nicht mehr diese Mengen an Kalorien zu uns nehmen, wie wir das vielleicht mit 16, 17, 25 getan haben. Ja, man weiß also mittlerweile, dass bestimmte Hormone beispielsweise gerade bei adipösen Männern gebildet werden. Da wird nämlich das Testosteron beispielsweise zu Östrogen umgewandelt. Ja, Östrogen ist ein wichtiges Hormon, auch für Männer. Aber wenn Männer beispielsweise viel Bier trinken, und im Barockzeitalter war das ja ein Ausdruck von Wohlstand, dann wird im Fettgewebe eben halt ein ganz bestimmtes Hormon aktiviert, das ist die Aromatase. Und die führt dazu, dass das Testosteron in Östrogen umgewandelt wird.
Mir schlägt dann schon in die Männerfolge rein.
Bitte?
Mir schlägt dann schon in die Männerfolge rein.
Wunderbar, ja, stimmt, es ist ja. Wunderbar. Trotzdem auch wieder eine Folgefrage darauf. Wenn ich älter werde, Sport mache, auf die Ernährung schaue und nicht so viel trinke, ist dann der Traum vom Forever Young, ist der irgendwie erreichbar?
Also es gibt eine natürliche genetische Grenze. Es gibt Publikationen, die sagen 130, 140 Lebensjahre. Also erstens mal, Sie müssen sehen, dass Sie den Body Mass Index wirklich im Griff halten, dass Sie wirklich darauf achten, dass Sie kein Übergewicht haben. Man kennt auch Studien ehemaligen amerikanischen Soldaten, dass sie 30, 40 Minuten pro Woche maximale Herzausbelastung benötigen, also wirklich
30, 40
Minuten. Sie brauchen nicht 2-3 Stunden sozusagen. Sie müssen aber mal die maximale Herzfrequenz haben, 170, 180, 160, das 30, 40 Minuten. Und die Studien sind ganz eindeutig, das sind 2,5 Lebensjahre ungefähr. Das Zweite ist, wenn Sie wiederum Sport machen, dann produzieren Sie ganz bestimmtes Hormon, das ist das Stickstoffmonoxid, das weitet die Gefäße. Und wenn die Gefäße geweitet werden, ist die Durchblutung und damit die Sauerstoffversorgung deutlich besser. Und ich wiederhole nochmal, man kennt das aus diesen Rattenversuchen, dass wirklich, wenn man Tiere in einem Versuchsaufbau in eine Hungersituation bringt, funktioniert das Gehirn besser und der gesamte Stoffwechsel regeneriert. Man kann das auch Fasten nennen.
Mhm. Ja. Herr Dr. Grössin, jetzt einmal eine persönliche Frage. Sie wissen das alles theoretisch so gut und geben das auch weiter an Ihre Patientinnen und Patienten.
Ja, ich ahne Schlimmes.
Wie konsequent sind Sie selber in der Umsetzung?
Ja, konsequent, inkonsequent. Ich bin da, sagen wir mal, mit mir relativ im Reinen. Also ich weiß, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Ich esse kaum Fleisch. Ich esse dann, wenn ich Hunger habe. Ich esse nicht zu festen Zeiten. Ich trinke dann, wenn ich Durst habe. Ich esse relativ viel mediterrane Kost. Nüsse sind ganz wichtig. Und das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Ich verzichte auf Zucker. Ich versuche, wenn dann, keinen raffinierten weißen Zucker zu mir zu nehmen. Und wenn man sich einmal entzuckert hat, dann empfindet man eigentlich Zucker auch eigentlich als etwas Störendes.
Absolut.
Ja, absolut. Und ich trinke Wasser, ganz viel Wasser mit Kohlensäure. Kohlensäure hat übrigens den wunderbaren Vorteil, dass es Bakterizid ist. Also da sind nicht ganz so viele Bakterien drin. Und ich trinke keine Fruchtsäfte mehr.
Sehr gut. Eine Verständnisfrage. Sie haben vorhin gesagt, Sie trinken, wenn Sie Durst haben. Es nimmt doch aber der Durst, sagt man, beim Älterwerden ab.
Ja.
Muss man dann trinken nach Pensum?
Ja, man muss auch Pensum trinken. Es gibt so also eine kleine Messstruktur oben im Gehirn.
Okay.
Die misst im Grunde genommen, was man an Volumen braucht. Mhm. Und die verändert sich, sie schrumpft ein wenig. Und dann führt es dazu, dass man deutlich weniger trinkt. Also man muss wirklich darauf achten, dass man trinkt, weil die Fließgeschwindigkeit des Blutes, letztendlich nennt sich Rheologie, die hat auch ganz wesentlich mit unserem Trinkpfeil zu tun. Auch die Konzentration des Harns sieht man, verändert sich. Der wird also deutlich dunkler. Und wenn man viel Alkohol trinkt, führt das immer zu einer sogenannten Alkoholdiurese. Man verliert im Grunde sehr viel Wasser und sehr viele Elektrolyte. Mhm. Kleiner Kater-Tipp. Also wenn man viel getrunken hat, dann sollte man eigentlich eher mal eine Elektrolytlösung vor dem Schlafen gehen und Aspirin nehmen. Mhm. Das hilft eigentlich ganz gut. Aber Trinken ist ein großes Problem im Alter, das stimmt. Ja.
Das sind wunderbare Tipps. Welche Ernährungsfehler gibt es denn da draußen, an die man vielleicht gar nicht denken würde, weil die Ernährungsfehler, zu viel Zucker, zu viel Fett und so weiter. Ich glaube, das ist jedem klar. Aber was sind die versteckten Ernährungsfehler?
Ja, das sind die versteckten Zucker, die versteckten Fettsäuren, also die versteckten Kohlenhydrate und letzten Endes auch viele Zuckersatzstoffe. Ja, also Zuckersatzstoffe in sogenannten, ja, man kann nicht sagen, also Diätlebensmittel noch kann man sagen. Ein Zuckersatzstoff führt im Mund dazu, dass der Körper glaubt, da kommt Zucker an, was vom Körper aufgenommen, resorbiert werden kann und dann gibt es einen Insulinpeak. Und der wird dann nicht befriedigt und wenn man diese Zuckersatzprodukte zu sich nimmt, hat der Körper keine resorbierbaren Kohlenhydrate und es wird dann zu Hunger. Das heißt, irgendwann schiebt der Körper etwas nach. Das ist das eine. Und das Zweite ist, die Ernährung jetzt in der Generation, in der ich mich mit 60 befinde, muss eigentlich stärker auf Proteine ausgerichtet sein. Weniger Kohlenhydrate, Fleisch wirklich in sehr geringem Umfang, kein rotes Fleisch, gut durchgegartes Fleisch.
Mhm. Sie tun mir weh im Herzen.
Ja, ich weiß, ich schmerze mir ja selber damit.
Ja. Ja, und die Eiweißzufuhr ist dann auch sehr, sehr, sehr wichtig, wenn man vegetarisch oder vorwiegend vegetarisch lebt.
Ja, das ist richtig. Ja.
Genau.
Wir haben eine Rubrik und zwar immer, was man morgen anders machen könnte. Wenn Frauen da draußen nur eine Sache ändern könnten, nicht müssten, sondern könnten, was wäre das nach ihren Erfahrungen, nach ihren Tipps?
Vermutlich würden sie versuchen, die Männer zu ändern. Die Männer haben ja Lebensgewohnheiten letzten Endes, sagen wir mal, die von den Lebensgewohnheiten der Frau doch diametral sich unterscheiden. Frauen haben ein anderes Körpergefühl, sind viel offener mit eigenen Körperproblemen, ob das seelische, psychische oder physische Themen sind. Und Frauen ernähren sich schon gesünder. Also wir Männer sind im Zweifelsfall Fleischfresser. Und Frauen, das kenne ich von Kindesbeinen an, im Freundeskreis, die achten darauf, Gemüse, Salat, ausgewogene Ernährung, Ballaststoffe. Ich vermute mal, die Frauen würden zuerst die Männer ändern.
Also das war jetzt diese Frage, aber ich habe es, glaube ich, falsch formuliert.
Ich wollte nicht anders antworten.
Das heißt, Sie haben keinen Tipp, eine Sache, die man ab morgen ändern müsste oder könnte, was wäre das? Weil das finde ich schon immer sehr spannend.
Ich hätte gesunde Ernährung rausgehört, das war nur gut umschrieben.
Ich bin eigentlich ein frühmorgendlicher Kaffeetrinker, aber normalerweise macht Kaffee ja eigentlich nur Sinn so um die Mittagszeit herum. 10, 11, weil sie morgens jetzt sind, das von den Stresshormonen, Cortisol beispielsweise, sind sie schon agil, sind sie schon wach genug. Da würde ich doch eher auf grüne Teesorten umsteigen. Ja, ansonsten alles wie bisher, nur in Maßen. Das ist das Wichtige. Maß halten ist im Grunde genommen eigentlich der Schlüssel zu einem guten, gesunden.
Aber ich muss mal kurz für die Frauen in die Bresche springen. Gibt es denn Maßnahmen, medizinische oder vielleicht auch Nahrungsergänzung, mit denen man den Wechseljahresbeschwerden beikommen kann?
Ja, wir haben eine interessante Studie, gibt es ja immer, wie reagiert Bier letzten Endes bei Männern und wie reagiert Bier, also Hopfen, bei Frauen. Ja klar, es gibt sogenannte Phytoöstrogene, die sich im Hopfen befinden. Die können die
Frauen jetzt vermehrt Bier trinken?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also Männer sollten weniger Bier trinken. Schöne Grüße an die Brauereien hier in Süddeutschland und in Österreich. Mhm. Und Frauen sollten mehr Bier trinken. Mhm. Diese Phytoöstrogene, da gibt es Studien, die mildern schon die Wechseljahre. Bei Männern führt aber dieses Übermaß an Phytoöstrogenen nehmen halt auch zu einer, ich will nicht sagen Verweiblichung, aber das ist auch zu Adipositas, zu bestimmten Viszeralfett, was wir im Körper von außen nicht sehen. Und das wiederum führt dann eben halt auch zu den Beschwerden bei den Männern. Also ja, man sollte schon eine Hormonersatztherapie anstreben. Mhm. Sicherlich sollte man auch auf Spurenelemente achten. Mhm. Wir sind ja hier in Deutschland, in Österreich, haben wir das Problem des Selenmangels und des Jodmangels. Selen ist ein sehr gutes entzündliches, antientzündliches Produkt. Antiinflammatorisch ist der Fachbegriff. Da haben wir alles zu wenig. Ja, wir haben ungefähr so einen Spiegel von 50 Mikrogramm und tatsächlich sollten wir eigentlich einen Selenspiegel von 150, maximal 200 Mikrogramm
täglich haben. Ist das auch ernährungsbedingt, dass Selen fehlt?
Ja, klar. Mhm. Also wir haben Selen- und jodarme Böden. Mhm. In der Paranuss beispielsweise ist viel Selen enthalten und deshalb muss man da schon entsprechend dann durch Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Ja.
Mhm. Was ist die größte Fehleinschätzung über die Wechseljahre der Frauen?
Dass es die nur bei Frauen gibt.
Das ist, leitet
das ist
wunderbar
die beste über. Brücke für die nächste Folge. Gabriele, hast du noch Fragen?
Ich hätte noch viele Fragen. Ja. Das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem betrifft es mich auch. Und das ist, also ich habe die Erfahrung gemacht und ich darf ein neues Produkt der Woche raushauen, dass Phytoöstrogene oder pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel bei mir sehr, sehr gut wirken. Und ich darf diese Woche auch das Menobasis Produkt vorstellen, das bei uns im Lifelight-Shop gibt, wieder mit -20%. Ich glaube, du musst das alles wegschneiden. Menobasis Abend und Morgen, das ist eine Zweierpackung mit Phytoöstrogenen. Und da wäre die Frage, ob man besser mit Phytoöstrogenen oder mit pflanzlichen Nahrungsergänzungsmitteln arbeitet oder ab wann man mit bioidentischen oder mit Hormonersatztherapie arbeitet. Ja, also
Phytoöstrogen ist Phytoöstrogen. Mhm. Ob ich das nun aus dem Hopfen gewinne oder aus anderen pflanzlichen Substraten, spielt das mal keine Rolle. Die Wechseljahre beginnen ja nicht ab 50, sondern manche Frauen, bei denen beginnt es beispielsweise schon Anfang 40, wenn sie jahrelang 20 Zigaretten geraucht haben, also Nikotin, beschleunigt den Eintritt der Wechseljahre, ganz eindeutig. Und manche Frauen haben erst mit Mitte 50 die Wechseljahre. Auf jeden Fall sollte eine Hormonersatztherapie angestrebt werden. Das sind auch die Empfehlungen der Fachgesellschaften ganz eindeutig. Und das kann ich natürlich mit Phytoöstrogen natürlich dann auch begleitend unterstützen.
Mhm. Wunderbar. Wir brauchen noch einen Rabattcode und dann schließen wir diese Folge, würde ich sagen.
Menobasis 20.
Menobasis 20. Lieber Herr Dr. Grosin, Gabriele, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr auf die männliche Warte immer wieder meine Fragen gestellt, aber ich habe es sehr spannend gefunden.
Das macht es auch sehr spannend, jetzt die Überleitung zu deiner Folge sozusagen.
Ja, ja. Und dann grätschst du rein. Genau. Also meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, bis wir uns wieder hören in 2 Wochen am Mittwoch. Also genau heute in 2 Wochen geht es wieder weiter mit der 2. Folge mit Dr. Thomas Grosin und uns beiden natürlich mit
Gabriele Plätzer
und Peter Zeitlofer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.